Ja, hallo und willkommen beim nächsten Talk auf dem diesjährigen Tag der digitalen Freiheit in Tübingen an der Westspitze. Jetzt wird es gehen um Hyperspektralkameras. Das sind Kameras, die außerhalb des Spektrums des menschlichen Auges ihre Sensoren haben. Außerdem sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass dieser wunderbare Kongress funktioniert, weil viele Menschen ehrenamtlich sich engagieren. Und wer Lust und Zeit hat, hier auch noch ein bisschen was zu machen, kann sich gerne am Infodesk melden und dort noch Elfe, Herald oder Zwölfen gibt es wohl auch werden. Nun aber viel Spaß mit Hyperspektralkameras.
Ja. So, dann vielen Dank. Darf ich erstmal kurz in die Runde fragen, wer hat vor meiner Talkankündigung schon mal das Wort Hyperspektralkamera gehört hier im Saal? Okay, zwei Leute, gut. Das heißt, dann ist der Talk richtig konzipiert, dass ich wirklich nur die Grundlagen mache. Gut, dann ich glaube, wir gehen erstmal auf die grundlegende Funktionsweise ein, wie so eine Kamera überhaupt funktioniert. Und dazu müssen wir uns erstmal ein bisschen mit Licht auseinandersetzen. Jetzt zeige ich mal ein Diagramm von der Wikipedia. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch sowas in der Art schon mal gesehen haben werden. Das ist so das elektromagnetische Spektrum, nennt sich das. Und ein Teil davon ist das sichtbare Licht. Und es gibt natürlich auch noch Sachen, die außerhalb davon sind, wie Röntgenstrahlen und solche Sachen. Und das heißt, jedes Licht, was ich sehe, hat eine definierte Frequenz, die in meinem Auge dann ankommt. Und mein Auge setzt es dann in Farbe um. Wir selbst haben drei Farben, die wir mit den Augen erkennen. Aber in Wirklichkeit ist das Licht, was ankommt, deutlich komplexer. Das heißt, die drei Farben sind eher so eine Art grober Eindruck von dem Licht, der ankommt. Aber man kann mit spezieller Technik viel, 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 viel genauer hinschauen. Und eine Hyperspektralkamera ist eine Kamera, die für jeden Pixel in dem Bild das Licht zerlegt in wirklich die einzelnen spektralen Anteile. Das heißt, ich habe für jeden Pixel, der im Bild ist, ein komplettes Spektrum, also eine komplette Verteilung, wie viel Licht ist für jede Einzelwellenlänge angekommen in der Kamera. Und jetzt ist natürlich so, wenn das total einfach wäre, eine Hyperspektralkamera zu bauen oder auch einzusetzen, dann wird es ja jeder überall tun, da hätten wir diese inzwischen schon im Handy. Deswegen gehen wir mal drauf ein, ist nämlich nicht ganz so einfach und irgendeinen Tod muss man sterben dabei. Und hier stelle ich jetzt mal so die vier üblichsten Sachen vor, die so eine Hyperspektralkamera, also wie man eine Hyperspektralkamera bauen kann. Hier ist viel von Besen die Rede, weil es gibt diese Begriffe Whisk Broom und Push Broom in der Fachliteratur. Das kommt daher, ihr seht vielleicht links unten diese Art von Besen und den wischt man ja quasi so in so einer Schlangenform. Und die Analogie dazu ist, dass ich halt sage, hey, ich habe gar keine Kamera, ich habe ein Einzelspektrometer, was mir für einen gegebenen Punkt das Spektrum liefert und dann fahre ich halt das Spektrometer ab und fahre dann jeden einzelnen Pixel ab, den ich messen will und hinterher kann ich das Ganze zu einem Bild zusammensetzen. Das kann man sich so vorstellen, ich kann ja prinzipiell auch eine Kamera bauen, indem ich einen einzelnen Helligkeitssensor nehme und den an verschiedene Punkte dann abfahre und dann mit der Zeit dann auch ein Bild zusammensetzen. Und das ist das gleiche Prinzip hier, nur dass ich halt ein komplettes Spektrum rauskriege. Dann gibt's mal eine etwas interessantere Variante, das nennt sich dann Push-Broom, das ist dann, ihr seht das Bild vom anderen Besen dann darunter. Und da ist es so, dass ich dann eine ganze Zeile aufnehme und in jedem Pixel dieser Zeile habe ich dann wieder ein komplettes Spektrum. Und dann muss ich entweder die Kamera oder das Objekt verfahren, damit ich halt ein komplettes Bild aufbauen kann. Solche Zeilenkameras eignen sich unter anderem gut für Endlosware, also wenn ich irgendwas, eine Rolle habe, die abgerollt wird und dann irgendeine Riesensache drüber läuft von irgendwas. Aber man kann sie mit einem geeigneten Messaufbau auch verwenden, um Bilder aufzunehmen. Dann gibt's als weitere Form den sogenannten Mosaic-Imager. Da ist es so, da habe ich jetzt mal einfach gesagt, ich habe jetzt mal die Pixel auf dem Sensorchip ein bisschen mir angeschaut und packe jetzt einen anderen Filter auf jeden Pixel vom Sensor und wiederhole das Muster. Also hier habe ich zum Beispiel mal ein 4x4 Muster gezeigt. Das heißt, ich habe einen Block von 16 verschiedenen Pixeln, die alle einen verschiedenen Filter haben und dieser Block wiederholt sich dann. Dieses Mosaik-Imager ist auch im Endeffekt wie Farbkameras funktionieren, nur die haben halt nur 3 Farben statt jetzt hier 16. Wir sehen aber auch hier bei dem Mosaik-Imager, wenn ich nur 16 verschiedene Filter habe, dann habe ich natürlich den großen Nachteil, ich habe nur 16 verschiedene Farben oder 16 verschiedene Anteile und nicht mehr 100 oder 200 oder sowas, was so eine andere Art, andersartige Hyperspektralkamera liefern kann. Und schlussendlich gibt's noch die Möglichkeit mit so einem Filterrad. Also hier habe ich jetzt mal ein bisschen weniger aufgezeichnet, als normalerweise in so einem Filterrad drin ist. Das heißt, ich habe eine ganz normale Kamera dahinter und habe dann so ein Rad mit verschiedenen Filtern. Und dann dreht sich das Rad halt durch, da wird ein Bild gemacht, dreht sich weiter, wird ein Bild gemacht, bis es einmal komplett durch ist. Und dann kann ich hier halt auch die Spektren aufbauen. Es gibt dann natürlich noch irgendwie 1000 andere Arten, irgendwie Besonderheiten und so, wie Leute sowas bauen können. Aber das sind so die 4 hauptsächlichen Arten, sowas zu machen. Und die zweite, nämlich diese Pushbroom-Kamera, das ist auch das, was am meisten verwendet wird, nach meiner Einschätzung. Und dann will ich mal ein bisschen erklären, wie so eine Pushbroom-Kamera funktioniert. Da fange ich jetzt aber erstmal an, wie kriege ich überhaupt das Spektrum von einem einzigen Bildpunkt raus? Und da gibt es eine Optik, die heißt Spektrograph. Ein Spektrograph besteht aus einem Eingangsschlitz, das ist hier links aufgemalt. Danach gibt es eine Linse, die sorgt dafür, dass das Licht, was aus dem Eingangsschlitz kommt, parallel hinter der Linse weitergeht. Und dann wird es auf ein Gitter projiziert. Und ich weiß nicht, wer im Physikunterricht Quantenmechanik mal ein bisschen gehabt hat oder so noch in der Schule. An so einem Gitter passiert Beugung und damit wird das Licht in verschiedene Richtungen abgelenkt, je nachdem, welche Wellenlänge oder Frequenz es hat. Und wenn ich dann hinter nochmal eine Linse mache, um das Ganze dann zu fokussieren, dann kann ich halt sehen, okay, alles blaue Licht wird auf einen Punkt von meinem Detektor, der dahinter ist, abgebildet, der ganz rechts zu sehen ist, und alles rote Licht auf einen anderen Punkt und alle Farben dazwischen genauso. Und das ist so die grundlegende Art, wie ein Spektrograph funktioniert. Man kann die auch noch auf andere Art und Weise bauen, aber das ist jetzt mal so ein einfacher Transmissionsspektrograph, der mal das Grundprinzip erklärt. Und wenn man jetzt mit so Leuten redet, die tatsächlich die Hardware bauen, das ist eine sehr, sehr starke Vereinfachung. In Wirklichkeit sind diese Optiken teilweise hochkompliziert, weil keine Optik ist fehlerfrei. Und wenn man jetzt halt versuchen will, ich will jetzt ein möglichst scharfes Bild, möglichst gute spektrale Qualität und so weiter, dann muss man da einiges reinstecken, damit es halt eine gute Abbildung gibt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt habe ich irgendwo Licht durch so einen Spektrographen gejagt, jetzt habe ich ein sogenanntes Spektrometer gebaut. Jetzt kann ich das Ganze noch um eine Dimension erweitern, nämlich auf, indem ich quasi einfach sage, ich habe jetzt nicht nur einen Punkt, wo das Licht durchgeht, sondern ich habe einen ganzen Schlitz, der jetzt auch räumlich ist. Und dann sehe ich hier links so einen Schlitz, wo einfach eine Zeile Licht durchgeht. Die wird dann durch so eine zylindrische Linse dann auf ein Gitter projiziert, durch eine weitere zylindrische Linse dann wieder fokussiert. Und dann habe ich hinterher auf dem Detektor räumlich aufgelöst, aber auch spektral aufgelöst in die andere Richtung. Das heißt, ich nehme einen ganz normalen Bilddetektor-Chip, der zweidimensional ist, und die eine Dimension, nämlich in die X-Richtung, ist weiterhin die räumliche Richtung von der Kamera, nämlich wie die Zeile reinkommt. Aber die andere Richtung gibt mir jetzt die spektrale Information her. Und dann sieht man drunter, wie dann so eine Zeilenkamera dann funktionieren würde. Ich habe zum Beispiel die Zeilenkamera über irgendeinem Förderband zum Beispiel aufgebaut und das Förderband bewegt sich halt immer in eine Richtung senkrecht zu der Zeile der Kamera und dadurch kann ich mir nach und nach immer wieder ein Bild aufbauen. Und damit habe ich dann hinterher ein Bild aufgebaut, wo aber hinter jedem Pixel ein Spektrum ist. Das heißt, ich habe im Endeffekt einen dreidimensionalen sogenannten Data Cube, heißt das in der Fachliteratur. Und die werden teilweise richtig groß. Also ich rede hier für Einzelaufnahmen häufig im Gigabyte-Bereich. Gut. Soweit zur generellen Funktionsweise von so einer Hyperspektralkamera. Jetzt wollte ich ein bisschen auf Anwendungen eingehen. Nämlich, für was kann man das Ding eigentlich jetzt verwenden? Das ist keine abschließende Liste. Da, wenn man in die Literatur schaut, da gibt's tausende Anwendungen. Ich habe jetzt mal 3 hervorgehoben. Die erste ist Ich gehe wieder zur Farbe zurück. Ich kann exakte Farbmessung machen. Im oberen Diagramm sieht man die sogenannten Tri-Stimulus-Kurven. Das ist eine standardisierte Kurvensatz, der ungefähr dem nachempfunden ist, was das menschliche Auge an Farbeindruck hat. Und wenn ich jetzt mit einer Hyperspektralkamera genau messen kann, wie viel Licht für jede einzelne Wellenlänge reflektiert wird, kann ich dann mit Hilfe dieser Tri-Stimulus-Kurven, indem ich es einfach multipliziere und dann drüber integriere, kann ich dann ausrechnen, okay, was ist der einzelne Farbanteil, den ich dann sehen würde. Aber der Witz, was hier auch noch der Fall ist, ich kann aber simulieren unter beliebigem Licht. Das heißt, ich muss nur eine einzige Aufnahme machen mit einer Hyperspektralkamera, habe dann die aufgelöste Information, so und so viel Licht wird reflektiert für die Wellenlänge. Und dann kann ich hinterher sagen, rein durch Mathematik, hey, wenn ich diese Beleuchtung hätte, wie wäre dann der Farbeindruck? Wenn ich die Beleuchtung hätte, wie wäre dann der Farbeindruck und so weiter? Und so kann man dann mit einer Messung plötzlich die Farbe komplett erfassen und viel, viel detaillierter dann in diese Sache reingehen. Links unten hier sehen wir eine sogenannte Farbreferenzkarte. Das kann man sich für relativ viel Geld kaufen. Und die haben wohl definierte Farbwerte. Also sie sind irgendwie speziell gefertigt, dass die halt einen ganz speziellen Farbwert haben. Also für die jeweils einzelnen Punkte. Und mit denen kann man Farbmessgeräte kalibrieren oder auch testen. Und das links unten das Bild ist tatsächlich errechnet aus einer Hyperspektralaufnahme von dieser Karte. Und was ich da jetzt noch gemacht habe, rechts ist, wenn man in der dritten von oben, dritten von links das Feld sich anschaut, da hat man dann das Spektrum, was in der Mitte von diesem gelben Feld ist, ist da geplottet. Das heißt, ich gehe hier von 400 Nanometer bis 800 Nanometer, das ist der Bereich des sichtbaren Lichts, und dann sehe ich, wie viel Licht wird reflektiert von dieser Farbkarte in diesem Wellenlängenbereich jeweils. Und die Zahlen sind zwischen 0 und 1 und 0 ist halt gar nichts wird reflektiert und 1 ist halt 100% wird reflektiert. Das heißt, da sieht man zum Beispiel, wie dieses konkrete Gelb aussieht. Was man, ja? Also die rechte Kurve ist ein Reflektanzspektrum, das heißt, da ist das Licht, was man zur Messung genommen hat, schon rausgerechnet. Das ist einfach nur, wie viel Prozent wird reflektiert. Man muss natürlich ein Licht haben, was in jeder Wellenlänge irgendeinen Anteil hat, der auf das Ding geworfen wird, damit man das dann rausrechnen kann. Weil wenn ich jetzt in einem Wellenlängenbereich kein Licht habe, der dann zurück, das, dann kann natürlich nichts zurückkommen. Ja. Und Licht bauen für eine Hyperspektralkamera, das ist so eine Wissenschaft für sich auch noch, weil das ist auch nicht so ganz ohne an der Stelle. Da kann ich gleich im Anschluss vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Und das ist eine mögliche Anwendung für so eine Hyperspektralkamera, dass man flächige Farbmessungen machen kann, aber halt hochpräzise. Dann, ja? Ja. Ja, also die Frage war, also oder der Kommentar war, dass es das Spektrum hier bei 550 hoch gibt und das obere dann, wo es oben ist, ist dann rot und grün gemischt und das gibt gelb, ja, genau. Das passt auch, ja. Gut. Es gibt dann weitere mögliche Anwendungen. Eine von denen ist zum Beispiel, man kann Wirkstoffgehalt in Medikamenten vermessen, ja. Dazu macht man das aber nicht im sichtbaren Bereich. Dazu geht man zum Beispiel in den Nahinfrarotbereich. Und hier habe ich mal ein paar Beispieldatensätze von so Zäpfchen, die haben Paracetamol drin. Und ich habe jetzt mal zwei, also da in der Messreihe waren deutlich mehr drin. Links sind so zwei verschiedene von diesen Zäpfchen drin mit verschiedener Konzentration. Und an der Helligkeit alleine kann man noch nicht wirklich was erkennen. Also das links ist einfach nur ein Helligkeitsbild, also links oben. Und die unteren sind die Spektren, die zu den jeweiligen Bildern gehören. Und wenn man sie sich jetzt aus der Entfernung ansieht, sehen die mal sehr, 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 sehr ähnlich aus. Wenn man aber jetzt sich dann ganz genau rangeht, dann kann man tatsächlich mit statistischen Machine Learning Methoden eintrainieren, dieses Ding hat so und so viel Wirkstoff, das andere hat so und so viel Wirkstoff Und dann habe ich hier rechts oben mal ein Histogramm geplottet. Wenn ich dann dieses statistische Modell, wenn man das dann anwendet auf diese Sache, einfach mal auf verschiedene Messreihen, die jetzt hier nicht alle gezeigt sind, anwendet. Und dann sieht man im Histogramm, man sieht dann tatsächlich unterschiedliche Konzentrationen an dem Wirkstoff in dem Medikament, was man hat. Man muss natürlich sagen, hey, man braucht eine gewisse Mindestmenge an Wirkstoff, damit man es optisch sehen kann, weil wenn die Unterschiede zu klein sind, dann sieht man es nicht. Also wenn man irgendwas hat, wo, sag mal, Parts per Million oder so, was Wirkstoff drin sind in einem Medikament, dann hat man natürlich keine Chance, das optisch zu sehen, weil da ist einfach die Genauigkeit nicht gut genug. Aber für viele Sachen, wie zum Beispiel hier das Paracetamol, was ja in signifikantem Anteil vorhanden ist in dem Medikament, dann kann man das tatsächlich unterscheiden. Aber man sieht auch, wenn man sich die beiden Spektren anschaut, wenn man scharf hinsieht, sieht man Unterschiede. Aber die Unterschiede sind halt nicht riesig. Und man kann aber mit automatisierten statistischen Machine Learning Methoden dann das sehr, sehr gut isolieren und dann den Wirkstoffgehalt trennen. Also die Frage war, wie viel man da durchmessen muss. Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Variation ist, die man dann später abbilden will. Also der eine Vorteil ist, dadurch, dass man ja, wenn einfach locker, wenn ich 10 mal 10 Pixel auswähle in einem Bild, habe ich gleich 100 Spektren. Und damit habe ich ja auch schon eine gewisse Statistik drin. Das heißt, im Idealfall muss ich vielleicht nur ein Zäpfchen für jede Konzentration messen. Ich muss mir halt sicher sein, dass ich weiß, welche Konzentration da ursprünglich drin war. Und dann hat man natürlich immer das Thema, man muss natürlich auch, wenn man so Machine Learning macht, auch immer sagen, ich will ja auch Trainingsdaten haben, die Variationen in anderen Aspekten haben als bloß den Wirkstoffgehalt, dass ich halt keine falschen Sachen in das Modell einfließen lasse, dass ich halt sage, Teile vom Spektrum, die irrelevant sind für den Wirkstoffgehalt, dass die herausgerechnet werden an der Stelle. Und das ist dann halt, da ist dann halt oft schwierig, eine Messkampagne zu machen. Man müsste sich dann halt überlegen, wie kann ich dann Sachen auch produzieren, die dann gezielt Variationen gut abbilden. Also wenn man es in der Praxis dann tatsächlich, sag mal, wirklich einsetzen will, dann ist es halt nicht ganz einfach häufig. Also es ist, man kann sehr, sehr schöne Ergebnisse kriegen, aber es ist halt auch nicht immer total einfach zu sehen, okay, wie erreiche ich dann tatsächlich mein Ziel, was ich habe, zum Beispiel irgendeine Klassifikation oder so, wenn ich halt nicht weiß, was die komplette Variation im Feld dann draußen ist. Nee, ist nicht rein die Amplitude, weil die Amplitude ist auch durch die Höhe gegeben. Achso, die Frage war, ob das die Form der Spektren ist oder rein die Amplitude noch reinspielt. Also in diesem konkreten Fall ist es nur die Form des Spektrums, nicht die Amplitude, weil hier ist die Amplitude gegeben, diese Zäpfchen haben eine räumliche 3D-Struktur, das heißt die Höhe spielt auch eine Rolle, wie viel Licht sie reflektieren, weil die Lampe halt, da kommen wir wieder in den Lampenbau, Lampe ist für Hyperspektrales kompliziert, ist es sehr, sehr schwierig, eine Lampe zu bauen, die an jedem, in dem 3D-Bereich an jedem Punkt genauso viel Licht deponiert. Also das heißt, hier in dem Fall ist die Amplitude eher irrelevant. In dem konkreten Modell, ich kann es nachher auch mal zeigen, da wird auch die Amplitude erstmal komplett rausgerechnet, bevor das irgendwas eintrainiert wird. Nee, es geht nicht durch das Zäpfchen durch, es wird reflektiert an der Oberfläche. Oder es geht vielleicht ein paar Mikrometer rein oder so. In dem Fall schon. Wenn man natürlich irgendwas hat, was irgendwie eingeschlossen ist, dann hilft es natürlich nichts. Also ich sehe immer nur Sachen, die optisch irgendwas reflektieren, das heißt, ich sehe immer nur die Oberfläche oder halt so weit das Licht halt in die Oberfläche eindringen kann. Gut, dann ist jetzt meine Zeit vorbei, dann überspringe ich den letzten Punkt und dann bedanke ich mich jetzt mal für die Aufmerksamkeit und man kann mir gerne noch Fragen stellen, ich bin hier noch auf dem Kongress.